Ja, guten Morgen. Ich würde gern, bevor ich die Bibelstelle vorlese, einfach noch mal kurz beten. Könnt gerne sitzen bleiben. Herr Jesus, ich möchte diese Zeit jetzt ganz besonders anbefehlen. Du weißt ganz genau, was dran ist und ja, was du sagen möchtest. Und ich möchte dich da wirklich darum bitten, dass wir alle gut zuhören können, dass wir ja so viel, was uns immer wieder schnell in den Kopf kommt, von letzter Woche oder von nächster Woche oder was auch alles uns immer wieder ablenken will. Herr Jesus, möchte ich bitten, dass wir Ruhe finden vor dir, dass wir dir zuhören können, dass du etwas ja uns mitgibst, und möchte einfach danken für diese Zeit, möchte ich um Segen bitten, ja, dass du wirklich reden kannst und dass es ein gesegnetes Wort wird. Amen. Heute geht es um einen Abschnitt aus Lukas 16, den lese ich zu Anfang vor. Das ist Lukas 16, Vers 19 bis 31. Lukas 16, Vers 19. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich mit Purpur und kostbarem Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war auch ein Armer mit Namen Lazarus. Der lag vor seiner Tür voller Geschwüre und hätte sich gern von den Brotkrumen, die vom Tisch des Reichen fielen, gesättigt. Sogar die Hunde kamen und leckten ihm seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun im Totenreich seine Augen aufschlug und in Qualen war, sah er Abraham von fern und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief: Vater Abraham, erbarm dich über mich und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser taucht und meine Zunge kühlt. Denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sagte: Denke daran, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleicherweise das Böse. Nun aber wird er getröstet und du leidest Pein. Und außerdem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, damit die, die von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können und auch die von dort zu uns herüberkommen können und auch die von dort nicht zu uns herüberkommen können. Da sagte er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn ins Haus meines Vaters sendest, denn ich habe noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham sagt zu ihm: Sie haben Mose und die Propheten. Lass sie diese hören. Er aber sagte: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, dann würden sie Buße tun. Er sagt zu ihm: Hören Sie Mose und die Propheten nicht, dann werden Sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufersteht. Soweit der Bibeltext. Den Himmel gibt es wirklich. So stand das in dem Gemeindeblatt. Und ja, dieser Himmel, von dem hier auch die Rede ist, oder überhaupt von Himmel und von Ewigkeit, da ja, hat jeder sich schon mal mit beschäftigt, jeder hat schon mal darüber nachgedacht, jeder hat irgendwie schon mal überlegt, wie wird das wohl sein. Und woher nehme ich mir diese Sicherheit, dass da jeder schon mal drüber nachgedacht hat? Es gibt in Prediger eine Stelle, in Prediger 3, da steht Vers 11, er aber tut alles fein zu seiner Zeit, da ist Gott gemeint, und auch die Ewigkeit hat er in ihr Herz gelegt. Und doch kann der Mensch das Werk, das Gott tut, nicht ergründen, weder Anfang noch Ende. Die Ewigkeit ist in dein Herz gelegt. Du hast etwas, was in dir, in deinem Herzen nach Ewigkeit sucht, sich sehnt. Und irgendwie was Ewiges ist da schon angelegt. Und deswegen ist es einfach so, dass zwangsläufig und selbstverständlich sich jeder schon mal damit beschäftigt hat und darüber nachgedacht hat. Und dann kommen so Fragen: Gibt es den Himmel wirklich? Was passiert an dem Morgen, an dem dir nichts mehr wehtut? Ihr kennt es ja wahrscheinlich, diesen Spruch. Ich als Orthopäde muss es ja kennen, dass wenn morgens immer noch was wehtut, da lebe ich ja von. Aber dieser Spruch, wenn du mal morgens wach wirst und dir tut nichts mehr weh, dann weißt du, dass du tot bist. Aber ernsthaft, in dieser Geschichte hier aus Lukas 16, da erfahren wir, wie eigentlich an sonst kaum einer Stelle in der Bibel sehr, sehr deutlich etwas, eben genau diese Verbindung, das Leben hier, Tod und danach. Was ist da? Und es gibt unheimlich viele Berichte über Nahtoderfahrung und alles Mögliche an Philosophen, die sich schon darüber ausgelassen haben. Und so richtig in der Realität, in unserer Gesellschaft, in unserem Leben, habe ich den Eindruck, dieses mit der Ewigkeit und so Himmel und Hölle, und das wird schon eher eigentlich ausgeblendet. Oder es ist mehr so ein Randthema. Aber hier in dem Text, da springt es einen quasi an. Es geht komplett ganz deutlicher Sprache um Himmel, um Hölle, um Leben hier und was dann passiert danach. Und wenn wir uns Informationen holen wollen, wo erfahre ich was über den Himmel, wo erfahre ich was über die Hölle, wo erfahre ich was passiert nach dem Tod? Infoquellen, wo suchen wir was, wenn wir was suchen? Ich meine jetzt nicht Google und Internet und sonst was, aber wenn man sich mit jemand oder wenn man irgendetwas wissen will, dann fragt man ja doch jemanden, der sich auskennt, ne? Gelbe Seiten und so weiter. Aber ich meine auch wirklich, wenn man jetzt irgendwo Informationen braucht, dann fragt man auch den Profi, den, der sich auskennt, den, der einfach sich damit am besten auskennt. Und wir wissen, dass sich mit dem Himmel am besten Gott und der Herr Jesus auskennt. Aber ich will 4 Gründe nennen, warum der Herr Jesus eben da der richtige Adressat ist, der richtige, an den wir uns wenden können. Er erkennt den Himmel, er kommt aus dem Himmel. In Sprüche 8 steht das, dass er damals, als Gott die Welt gemacht hat, da war er Schoßkind, da war er mit Werkmeister, da war er mit dabei. Er war im Himmel. In Johannes 1 steht es auch ganz deutlich, dass er bei Gott war. Er war Gott. Ein weiterer Grund ist, warum der Herr Jesus da der richtige Ansprechpartner ist. Er kann einfach mitempfinden. Er war wirklich Mensch. Er ist wahrer Mensch, als wahrer Mensch hier auf der Erde gewesen. Und Johannes 1, Vers 14 steht es. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Er ist Mensch geworden. Und deswegen ist es nicht irgendeine mystische Person und nicht nur ein Geist. Es ist ein Mensch. Und deswegen, wie wir empfinden kann. Und deswegen ist es auch so nachvollziehbar, dass man ihn fragt. Ein weiterer Grund ist, natürlich, wenn man wissen will, was passiert mit dem Tod, dann muss man eigentlich jemanden fragen, der mal tot war. Und der Herr Jesus war das. Der Herr Jesus ist gestorben und der Herr Jesus ist auferstanden. Und der Herr Jesus hat den Tod besiegt. Auch ein Grund, warum wir uns sicher sein können, dass der Herr Jesus einer ist, der sich auskennt. Und der da nicht irgendwelche Geschichten erzählt, sondern die Wahrheit spricht. Und das ist der 4. Punkt. Der Herr Jesus, er sagt die Wahrheit. Er sagt keine Lügen. Er erzählt nicht irgendwas drumherum. Er sagt die Wahrheit. Er sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin die Wahrheit. Er ist die personifizierte Wahrheit. Und deswegen können wir einfach uns sicher sein, wenn der Herr Jesus etwas sagt, dann ist es so. Und das sind ja einfach, es gibt viele, viele Quellen und viele, viele Ideen und viele Bücher auch darüber, wie es wohl sein wird und was man so alles für Gemälde hat und Ideen. Das sind alles irgendwelche menschlichen Vorstellungen. Hier in dem Bibeltext Gottes Wort, da redet der Herr Jesus. Und der Herr Jesus als Profi, als einer, der sich auskennt, als jemand, der es einfach klar sagen kann, in der Wahrheit. Und da, ja, sind einfach ein paar elementare Dinge, die ich daraus jetzt gerne rausgreifen will. Was fällt grundsätzlich auf in diesem Text? Erstens, es ist kein Gleichnis. Es ist keine Geschichte, keine gleichnishafte Geschichte, um irgendwas klarzumachen, um irgendeine Geschichte zu erzählen und dann damit einen Sinn weiterzugeben. Warum ist es keine Geschichte oder kein Gleichnis? Eine Geschichte ist es schon. In den Gleichnissen, die sonst der Herr Jesus erzählt hat, entweder hat er immer gleich gesagt, das Reich Gottes ist wie, und dann kommt eine Geschichte. Oder es kommt, der Sämann geht aus und sät. Oder der Weingärtner, der geht. Oder ein Mensch, der hatte zwei Söhne. Oder ein Mensch macht hier das und das. Es ist eine Geschichte, wo nie ein Name erwähnt ist. Und hier, da ist der Lazarus mit Namen erwähnt. Und das ist für mich eigentlich ein Grund der Annahme, dass es keine Gleichnisgeschichte ist, sondern mehr oder weniger ein Tatsachenbericht. Der Lazarus hat wirklich gelebt. Das war ein Mensch, der diesen Namen hatte und der dieses Leben so hatte. Und insofern, warum erzähle ich das oder warum sage ich das und betone das? Weil das meiner Meinung nach schon eine Konsequenz hat, dass es eben nicht nur darum geht, so irgendwie, naja, es ist eine Geschichte, aber wir wollen wissen, was dahinter steckt, sondern es ist wirklich klare Fakten und Wahrheit, die hier steht. Es ist mehr als nur ein Bild. Das Weitere, was auffällt, ist, es gibt nur zwei Orte für die Zeit nach dem Tod. Es gibt einen Ort, wo Gott nicht mehr hinsieht, wo Gott nicht mehr hört und wo Gott dich alleine lässt und wo es Qualen gibt, dieser Ort, wo dieser reiche Mann aufwacht oder seine Augen aufschlägt. Und andererseits dazu gibt es diesen Platz Abrahams Schoß. Das ist der Ort so im jüdischen, in der jüdischen Geschichte oder in dem, wie die Juden das verstanden haben, ist es einfach der Ort der Glückseligkeit. Ja, der Ort, wo es einfach das Paradies, die Vollkommenheit, Abrahams Schoß, das ist der Himmel. Und an anderer Stelle ist damit auch dieser Ort gemeint, wie wir es heute Morgen schon gelesen haben, von dem einen, der mit am Kreuz hing, wo der Herr Jesus ihm sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Es ist das Paradies. Also, es gibt diese zwei Orte für die Zeit nach dem Tod. Und die ganz entscheidende, ja, oder das ganz Entscheidende da ist, den Aufenthaltsort, wo du dich dann befindest, die Entscheidung dazu fällt vor dem Tod. Was weiteres fällt hier auf? In Vers 26 wird eine große Kluft beschrieben. Da gibt es eine Kluft, die niemand und nichts überbrücken kann. Es gibt also in der Zeit nach dem Tod eine endgültige Trennung. In Matthäus 25, da steht, Vers 46, und sie werden in die ewige Pein gehen, aber die Gerechten ins ewige Leben. Das ist ein Unterschied. Und hier in dieser Geschichte sagt der Herr Jesus, da ist eine Kluft und die kann man nicht überbrücken. Aus unserer Sicht hier als Menschen auf der Erde, wenn man dann so überlegt, naja und so und was hat das für Konsequenzen und der konnte doch gar nicht sich richtig entscheiden und wie ist das, dann empfindet man oft irgendwie, als wäre da was vielleicht ungerecht oder wer hat denn da, ja irgendwie fällt einem manchmal schwer, dass es da wirklich gar keine Möglichkeit mehr gibt. Aber es ist klarer Fakt und es ist in Römer 2 beschrieben, Da steht Römer 2, Vers 2. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil der Wahrheit entspricht. Gottes Urteil wird da gesprochen. Das entscheiden keine Menschen. Gott macht das. Aber es ist einfach eine Kluft da, wo keine Verbindung mehr möglich ist. Und ein weiterer wichtiger Punkt. Reklamation ausgeschlossen. Heutzutage kann man ja alles reklamieren. Wir haben das jetzt gerade wieder, nur ein blödes kleines Beispiel, aber bei Amazon kann man alles bestellen, alles zurückschicken, ist vollkommen egal. Wir haben eine Wetterstation bestellt, funktioniert nicht so, war ich enttäuscht, auch packen wir es ein, schicken wir es zurück. Alles kann man wieder abgeben. Alles nicht so schlimm, macht man einfach, kann man ja hinterher ändern. In diesem Fall nicht. Die Würfel sind gefallen und die bleiben liegen. Und das ist eine Tatsache, die nicht irgendwie, ja, vielleicht sich jemand so ausdenkt, sondern das ist wirklich eine Tatsache. Und in Hebräer 9, Vers 27 steht, und wie den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Es kommt danach ein Gericht. Und dann kannst du nichts mehr ändern. Vor dem Richterstuhl Christi, da wird alles ausnahmslos offenbar. So wie die Würfel gefallen sind, so ist es dann. Und das soll keine Drohung sein. Ich mag auch nicht diese Panikmacher, pass auf, nicht, dass was Schlimmes ist und lieber lass dich retten. Eigentlich ist es genau anders. Du darfst dich auf den Himmel freuen und immer glücklich sein und was ganz Tolles erleben, wenn du dich für Gott entscheidest. Aber diese Entscheidung musst du vor dem Tod treffen. Und in diesem Gericht, in dieser Stelle, wenn ein Tod eingetreten ist und dann du vor Gott stehst, dann wird dein Lebensfilm vor dir ablaufen. Dann wird Gott dich an alles erinnern. Wir vergessen viel. Und die ganz schlimmen Sachen, die wir erlebt haben, die vergessen wir vielleicht nicht so schnell. Aber Gott wird dich an alles erinnern, was du durchlebt hast, auch das Vergessene. Es wird dich alles wieder einholen. Wie du vielleicht als kleines Kind einfach deiner Mama geradewegs ins Gesicht gelogen hast, als sie gefragt hat, nur ganz simples Beispiel, hast du die Hände gewaschen? Kleinigkeiten, wie du das Kopierpapier immer auf der Arbeit genommen hast und Sachen kopiert hast für deine privaten Sachen. Oder wie du den Kugelschreiber, der da auf dem Arbeitsplatz lag, musstest was schreiben, da hast du ihn gleich eingesteckt. Kleinigkeiten. Ich meine nicht diese riesenschlimmen Sachen, aber auch die Kleinigkeiten. Und wie gut ist es dann, wenn man jetzt schon weiß, dass diese Sachen alle geklärt sind. Und wenn man jetzt schon weiß, wenn dieser Film abläuft, klar, wird mich das nochmal neu bewegen und berühren und treffen. Aber ich weiß, es gibt keine Schuld mehr. Ich weiß, ich muss dafür nichts mehr bezahlen. Und ich weiß, es gab jemanden, der für mich bezahlt hat am Kreuz, der Herr Jesus. Und ich kann trotzdem, ohne noch irgendeine Strafe zu kriegen, das ertragen, weil ich nur daran erinnert werde. Und ich werde nicht mehr bestraft. Aber auf der anderen Seite, wie schlimm muss das sein, wenn du an diese Dinge alle erinnert wirst, und du kannst sie nicht mehr vergessen. Und wenn du damit allein gelassen wirst und das ewig mit dir rumschleppst und es dich immer wieder anklagt und du weißt, es ist zu spät, um es zu klären. Deswegen ist dieser Text hier eine ganz klare Aufforderung an jeden persönlich, an deine persönliche Mission. Kläre die Dinge zwischen dir und Gott. Bekenne deine Schuld und glaube an ihn und dann wirst du Abrahams Schoß als Zukunft vor dir haben, das Paradies und im Endeffekt den Himmel. Kläre die Dinge zwischen deiner Familie und dir, zwischen Mitmenschen und dir und lass dir nicht einreden vom Teufel, alles relativ, kann man später machen. Genieß erstmal deinen Tag, das machen wir morgen und das andere vielleicht später, wenn ich in Rente bin oder wenn ich mal nicht mehr so aktiv bin. Aber das nur grundsätzlich. Jetzt die Frage hier, die sich ja dann stellt, wenn man den Text liest, jeder sympathisiert ja vielleicht eher schon so ein bisschen mit dem Lazarus. Aber wer bist du in dieser Geschichte? Ich will ein paar Punkte dazu jetzt einfach sagen. Vielleicht entdeckst du dich wieder in diesem reichen Mann. Will dazu einfach ein bisschen was rausgreifen. Manche Dinge passen vielleicht für dich nicht, aber trotzdem. Der Lazarus ist hier beschrieben mit Namen. Hier von uns heißt meines Wissens keiner Lazarus. Deswegen ist das quasi schon belegt. Aber dieser Namenlose, da steht kein Name. Vielleicht eben wirklich aus dem Grund, dass man sich selber seinen Namen da einsetzen kann, dass es neutraler ist und dass es da einfacher ist, sich mit zu identifizieren. Vielleicht aber auch schon ein Hinweis auf Offenbarung, wo es mal ein Buch gibt, was aufgetan wird, ein Buch des Lebens. Und wenn da dein Name nicht drin steht, dann wirst du in den Feuersee geworfen. Und vielleicht auch hier schon ein Hinweis, dass der einfach der Name nicht da, der hinterher in den Hades, in das Totenreich geht. Dieser Mann, dieser reiche Mann, kleidete sich mit Purpur und kostbaren Leinen. Das waren wirklich kostbare Kleider damals. Es war einfach wirklich das Edelste, was der getragen hat. Und er lebte so richtig im Überfluss. Fehlt an nichts. Könnte man jetzt sagen, na gut, das ist jetzt bei mir nicht so. Aber wenn man es dann wiederum andererseits vergleicht mit dem Lazarus, denke ich, dass wir schon auch sagen müssen, fast ausnahmslos alle, dass wir ganz schön viel Überfluss haben. Jetzt wird dieser Mann begraben und macht seine Augen im Ort der Qual auf. Er hat bestimmt ein tolles Begräbnis gehabt. Da gab es alles Mögliche an Riesen, Feierlichkeit, Kränze ohne Ende, viel Schmuck und Prunk. Aber was hat es ihm gebracht? Er kommt in das Totenreich. Warum? Wegen seinem Reichtum? Steht da nicht. Aus Reich wird arm, aus arm wird reich. Ist es so einfach? So quasi so eine ausgleichende Gerechtigkeit? Steht da nicht. Das Reichsein von diesem reichen Mann wird nirgends angeklagt. Aber an vielen Stellen der Bibel wird vor Reichtum gewarnt, dass es vielleicht einen einnimmt und einen ausbremst und einem auch ein ganz schönes, unangenehmes, ja, ein unangenehmer Klotz am Bein sein kann. Aber hier geht es jetzt nicht primär um reich sein oder arm sein. Hier geht es mehr darum, die Not des anderen nicht zu sehen. Der Reiche, der war schon eigentlich sozial, muss man sagen. Ich meine, dieser Lazarus, der saß da vor seiner Tür, Tag aus, Tag ein. Und immer wenn er raus ist und wieder rein oder wenn er Besuch bekommen hat, hätte er auch sagen können, das stört mich da, weg mit dem. Ja? Nein, den hat er schon da gelassen. Das war also, so ganz unsozial war er nicht. Aber warum kommt er in das Totenreich? Verständlich wird das, wenn man das Ende dieser Geschichte liest oder wenn wir den letzten Vers nehmen oder Vers 29 und 31. Da steht in Vers 29, da sagt der Abraham, sie haben Mose und die Propheten, lass sie diese hören. Und dann in Vers 31, hören sie Mose und die Propheten nicht, dann werden sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufersteht. Das Hören auf Mose und auf die Propheten ist gleichgesetzt mit der Bibel. Das Hören auf Gottes Wort, das ist das, was dieser Mann nicht gemacht hat. Was sagt die Bibel beispielsweise? Wenn schon da steht Mose und die Propheten, lese ich was aus Mose vor. 5. Mose 15. Da steht Vers 4, es sollte überhaupt kein Armer unter euch sein, denn der Herr wird dich segnen in dem Land. Oder 3. Mose 19, Vers 18, du sollst dich nicht rächen und gegen die Kinder deines Volks keinen Zorn hegen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Oder aus dem Neuen Testament. Jakobus 1, Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer, wodurch ihr euch selbst betrügt. Darum ging's, hören auf Gottes Wort und das Gehörte auch umsetzen. Martin Luther hat mal gesagt, wer Gottes Güte fühlt, der fühlt auch seines Nächsten Unglück. Wer aber Gottes Güte nicht fühlt, der fühlt auch seines Nächsten Unglück nicht. Es geht um das einfache, elementare und nicht komplizierte Hören auf Gottes Wort und das, was man gehört hat, zu tun. In Hesekiel 33, da steht Vers 31 bis 33, auch ein Beispiel dafür. Und sie werden zu dir kommen, wie eben Menschen kommen, und als mein Volk vor dir sitzen und werden deine Worte hören, aber nicht danach handeln, sondern sie werden sie gern in ihrem Mund haben, und dennoch strebt ihr Herz weiter nach unrechtem Gewinn. Und sieh, du bist für sie wie ein Sänger von Liebesliedern, wie einer, der eine schöne Stimme hat und gut spielen kann. So werden sie deine Worte hören und nicht danach handeln. Wenn es aber kommt, was kommen soll, sie, dann werden sie erkennen, dass ein Prophet unter ihnen gewesen ist. Also, Beispiele für Menschen, die was hören, aber nicht tun. Und so war das hier bei diesem reichen Mann auch. Und zu dem Glauben gehört die Frage, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit dem Hunger des Nächsten umgehen, der Hunger hat nach Brot, nach Liebe, nach Wertschätzung, Kinder oder Einsame oder alte Menschen. Wenn jemand, ja, die einfach nur Hunger haben nach jemandem, der Zeit für sie hat. Menschen, die sich nach Zuwendung und nach Aufmerksamkeit sehnen und danach hungern und den Wunsch haben, dass ihnen jemand zeigt, du bist für mich wichtig. Es gibt viel Hunger, auch vor deiner Haustür. Jetzt kann man aber diesen reichen Mann auch nicht nur materialistisch reich, sondern vielleicht auch geistlich reich verstehen. Wie meine ich das? Purpur, kostbare Leinen, tägliche herrliche Tage und Freuden. Ich will das mal so geistlich anwenden, wir haben diesen Purpur durch das Blut vom Herrn Jesus, in dem wir reingewaschen sind. Wir haben weiße, kostbare Leinwand der Erlösung. Und wir haben Tage der Freude und prunkvolle Predigten von der Kanzel und haben unheimlich viel geistlichen Reichtum und übersehen oft dabei die Leute vor der Tür, die Menschen in unserer Umgebung, die keine Ahnung haben von diesem Reichtum, die sich in ihrem Elend, die versumpfen und ihre Geschwüre durch soziale Netzwerke, Internet, Handy, Fernseher oder was weiß ich lecken lassen, um irgendwie ein bisschen Linderung zu bekommen. Etwas weiteres fällt auf bei dem reichen Mann. Er sagt, Vater Abraham. Das heißt, er gehörte zum Volk der Juden. Er war einer von ihnen, einer aus dem Volk, vielleicht ein Kirchgänger, Mitglied der Kirche, immer da gewesen, vielleicht auch getaufter Christ, aber die Zugehörigkeit zu einer Kirche oder die Anwesenheit in den Gottesdiensten, die bewirkt nicht, dass man in den Schoß Abrahams kommt, dass man irgendwann mal in den Himmel kommt. Das musste dieser reiche Mann auch erfahren. Jetzt ist aber noch was, was mir besonders aufgefallen ist in diesem Text. An keiner einzigen Stelle beklagt sich dieser reiche Mann darüber, dass er jetzt da ist, wo er ist. Er schreit oder ruft nach Erbarmen in Vers 24. Aber er sagt nicht, Moment mal, warum bin ich eigentlich hier? Oder was soll das? Ich gehöre doch woanders hin. Mit dieser Situation, dass er im Totenreich seine Augen aufschlägt, ist ihm sonnenklar, dass das genau sein Platz ist, wo er hingehört. Und dass es da nichts dran zu rütteln gibt und dass da nichts falsch gelaufen ist, sondern dass er sich das in seinem Leben so erarbeitet hat. Gottes Urteil entspricht der Wahrheit, habe ich vorhin vorgelesen. Und das ist auch in diesem Fall. Und er hat es erlebt und gespürt und deswegen beklagt er sich nicht. Aber er leidet. Und weil er diese Erfahrung macht, wird er zum Evangelisten. Er ruft dem Abraham zu und sagt, schick doch jemand zu meinen Brüdern. Da erkennt man wieder vielleicht auch ein bisschen, dass er ein sozial eingestellter Mensch ist. Ja, der hat sich um seine Familie noch kümmern wollen. Seine 5 Brüder, die Qual, die er leidet, die wünscht er keinem. Und er fleht und wünscht, dass jemand zu seinen Brüdern geht, dass sie nicht an diesen Ort kommen. Und wie wahr ist doch die Antwort von dem Abraham, der sagt, hören Sie Mose und die Propheten nicht, dann werden Sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufersteht. Das ist so passiert. Der Herr Jesus ist von den Toten auferstanden und sie haben ihn nicht gehört, sie wollten ihn nicht. Aber es ist eben die ernste Warnung für alle Lebenden, die ernste Warnung, sich zu überlegen, wie sieht es in meinem Leben aus? Kümmere ich mich nur darum, dass es jetzt alles passt? Oder weiß ich, wo ich hingehe, was mich erwartet und kann mich auch darauf freuen? Ganz kurz will ich noch doch auch was zum Lazarus sagen. Der Lazarus, was hat der für ein Leben gehabt? Wenn dir die Hunde die Geschwüre lecken. Also so Geschwüre, wenn die so Wunden, die nicht heilen und die dann verkeimt sind und verdreckt sind und da vielleicht Fliegen drauf sind, da in der Hitze an dem Tag und dann kommen da manchmal Würmer und alles Mögliche kann sich da, das ist wirklich nicht sehr appetitlich. Und der hat wirklich gelitten. Und das war kein, sagen wir mal, naja, der hat ja wenigstens noch seine Hunde. Sicher nicht. Diese Hunde, das waren Straßenköter, die sich da wirklich, ja, sag ich mal, von dem Ungeziefer und von den Proteinen, die vielleicht an diesen Geschwüren abzulecken waren, noch was genommen haben. Eine elende Situation. Und hier in dem Text steht im Gegensatz zu dem Reichen bei dem Lazarus von keinem Begräbnis. Muss man jetzt keine große Bedeutung reinlegen, aber es war auch für ihn nicht bedeutend. A, wird kein Aufsehen gemacht, der wird bestimmt einfach nur irgendwo verscharrt, aber das war es nicht. Er hatte diese Hoffnung und dieses Ziel auf den Himmel. Und er wurde von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Beispielhaft für alles Leid und alles Unrecht, was du vielleicht in deinem Leben schon erlebt hast Dinge, die keiner weiß. Missbrauch, Vergewaltigung, Schläge, psychische Folter, Armut, Krankheit, Einsamkeit, mangelnde Liebe, fehlende Zuneigung, Unverständnis. Alles das hat Gott nicht vergessen. Und alles das kannst du in Abrahams Schoß einfach loslassen, reinschmeißen und du kannst von Glück reden, weil es dir nur noch gut geht, weil du genießen kannst die Gemeinschaft mit Gott und weil du überwältigt sein wirst von Gott und seiner Schönheit und herrliche Aussicht hast auf einen ewigen Tröster und auf Trost im Himmel. Und der William MacDonald, der hat dazu einen Satz aufgeschrieben: Es ist besser auf Erden nach Brot zu betteln, als in der Hölle nach Wasser zu verlangen. Und Schluss machen möchte ich dazu mit einer Bibelstelle aus Römer 8. In Römer 8, Vers 18 steht: Denn ich meine, dass die Leiden der jetzigen Zeit in keinem Verhältnis stehen zur Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Eine Herrlichkeit im Himmel, die wir uns jetzt noch nicht vorstellen können, aber die einfach noch schöner wird als alles, was du dir vorstellen kannst. Und das ist das, was auf dich wartet. Und es ist einfach was Wunderbares. Diesen Himmel, den gibt es wirklich. Und es ist keine Lüge, das ist Wahrheit. Der Herr Jesus hat es gesagt. Und daher, ja, wünsche ich mir einfach auch für jeden, der hier ist, dass es nicht noch ein Zweifel gibt, wo du mal deine Augen aufmachst, sondern dass du, und wenn es noch nicht klar ist, wirklich jetzt es klärst mit Gott und dass du dich einfach freuen kannst auf diese Zeit. Amen. Amen.